Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Stuttgarter Polizeigeschichte. Geschichten aus der Welt der Stuttgarter Polizei. Ich bin Michael Kühner, über 40 Jahre Polizist in Stuttgart, Mitbegründer des Stuttgarter Polizeimuseums und passionierter Polizeihistoriker. Den Fall, den ich Ihnen heute vorstellen möchte, hat polizeigeschichtlich ein Alleinstellungsmerkmal insoweit, dass es der erste Kriminalfall in Stuttgart war, der mit dem Ende der DDR 1989 zusammenhängt. Man könnte auch sagen, ein Fall, der viele Vorurteile bestätigt. Wessi sieht die Möglichkeit, seine Stuttgarter Trinkerstube mit Spielautomaten in Jena zu etablieren, und sein ostdeutscher Kompagnon und dortiger Geschäftsführer, schon zu DDR-Zeiten mit dem Gesetz heftig in Konflikt, fällt nicht durch besonderen Fleiß und seriöses Geschäftsgebaren auf, sondern zockt den Stuttgarter Gastronomen ab. Und das hat Folgen. Mein heutiger Gast, erster Kriminalhauptkommissar Andreas Dorer, nun auch schon im Ruhestand, war damals federführender Ermittler und hat den Fall von Anfang bis zur Verurteilung der Täter miterlebt. Lieber Andi, ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen hier bei unserer heutigen Podcast-Veranstaltung.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir kennen uns ja schon eine sehr lange Zeit. Als ich 1989 zur Mordkommission kam als Chef, da warst du ja schon eigentlich ein alter Hase. Und dieses Jahr 89 war ja für uns auch sehr aufregend. Wir hatten da einige ungeklärte Mordfälle in diesem Jahr. Und den ersten Fall bereits im Januar, den hast du damals bearbeitet. Und der war ja nur ungefähr 800 Meter Luftlinie hier vom Präsidium entfernt. Erinnerst du dich noch daran?
Ja, das war ein schwieriger Fall. Der Enkel, wie es sich nachher herausgestellt hat, hat die 80-jährige Oma im Keller des Anwesens erschlagen. Den Keller hatte er sich ausgebaut zu einer, na, wie soll ich sagen, das war sein Rückzugsraum, wo er seine Geschäfte für sich so erledigte.
Ja, und das war ja sowieso ein unheimlich hartes Jahr für uns. Wir hatten, glaube ich, 8 Verhandlungsmorde, die nicht geklärt wurden in diesem Jahr. Wir standen gehörig unter Druck. Und erinnerst du dich noch, waren ja auch, glaube ich, ein paar Schwulenmorde dabei?
Ja, das Jahr 1989 war ziemlich heftig. Wir hatten fast 20 vollendete Tötungsdelikte, darunter die 2 von dir angesprochenen Tötungsdelikte, sehr brutale Delikte an Homosexuelle.
Es wurde uns da ja auch vorgeworfen, wir würden nicht sensibel genug vorzugehen, und kam dann auch in die Schlagzeile mit Rosa Listen. Also es war eine äußerst aufregende Zeit damals. Dann kam ja dann im Herbst der Fall der Mauer, da holte uns dann die deutsche Geschichte ein. Auch die Kriminelle, und diesen Fall wollen wir heute besprechen. Dieses Verbrechen ging im Boulevardjournalismus unter der Schlagzeile der Bierteufelmörder in die Medien. Und dieser Fall wäre auch nicht passiert, wenn die innerdeutsche Mauer 1989 nicht gefallen wäre. Täter und Opfer wären sich nie begegnet. 2 Menschen aus der Bundesrepublik Deutschland, aus der DDR, trafen 1989 nach dem Fall der Mauer in Stuttgart aufeinander. Der Ossi Volker S. und der Wessi Roland F. Es war eine schicksalhafte Verbindung, die für den Stuttgarter tödlich endete. Wie kam eigentlich diese Verbindung zustande? Kannst du das mal erzählen?
Roland F. gehörte einer Stuttgarter Gastronomenfamilie an und betrieb verschiedene Gaststätten und Spieleinrichtungen, darunter auch den Bierteufel am Rande der Stuttgarter Altstadt, ein Lokal, das als Spielsalon mit Getränkeausschank ausgerichtet war.
War ja auch fast rund um die Uhr geöffnet.
Es war 23 von 24 Stunden geöffnet.
Wie kam eigentlich dieser geschäftliche Kontakt zwischen diesen beiden zustande?
Roland F. trug sich mit dem Gedanken, sein Geschäftsmodell in den Osten zu erweitern und traf auf Volkmar S., der im Jahre 1990 nach Stuttgart gekommen war und irgendwo in einer Stuttgarter Gaststätte als Buffetier arbeitete.
Ja, und dieser Volkmar aus Jena, der hat dann sich mit dem Herrn aus Stuttgart geschäftlich verbunden. Und wie sahen diese Geschäftsverbindungen eigentlich genau aus? Was haben die denn eigentlich dann gemeinsam ausgemacht?
Die beiden schlossen einen Vertrag bürgerlichen Rechts, der auch eine Gewinnbeteiligung ursah. Roland F. sollte 51% und Volkmar S. die restlichen 49% des Gewinns bekommen. Volkmar S. wurde als Geschäftsführer im Bierteufel Jena eingesetzt und sollte dort als Orts- und Sachkundiger die Geschäfte regeln.
Das waren ja auch gute Voraussetzungen. Der eine brachte das Geld, der Stuttgarter, und das Know-how mit, und der andere konnte sich ja perfekt in diesem, ja, ich möchte mal sagen, auch etwas Rotlichtmilieu in Jena aus und sollte dann als Geschäftsführer den Laden betreiben. Warum hat es denn dann eigentlich nicht geklappt?
Vom Ansatz her war es eine gute Idee und hätte auch sicherlich geklappt. Allerdings hatte Volkmar S. private Probleme und Roland F. riet ihm, in Urlaub zu fahren. Das war Zeitpunkt circa Januar 1991, als Volkmar S. dann im Urlaub weilte, man gönnte sich Florida, stellte dann Roland F. fest, dass in der Zeit, in der Volkmar S. den Bierteufel in Jena betrieb, heftig Geld veruntreut und unterschlagen hatte.
Also der hat gemerkt, dass im Grunde viel mehr aus dieser Kneipe herauskommen müsste, wenn er die Stuttgarter Verhältnisse in Betracht gezogen hat, und sah dann also, das passte alles nicht zurecht, und hat dann die Chance genutzt, als unser Ossi in Florida war. Und als er dann zurückkam von seiner Reise in Florida, was hat dann der Stuttgarter Gastronom gemacht?
Roland F. machte kurzen Prozess, schmiss Volkmar S. aus dem Vertrag hinaus und betrieb den Bierteufel in Jena in eigener Regie. Er forderte Geld von Volkmar S. zurück, setzte ihm einen Termin, und als Volkmar S. diesen Termin nicht einhielt, brachte er den Volkmar S. in Jena zur Anzeige.
Wie hat der denn reagiert, dieser Ossi?
Volkmar S. war natürlich über die Sache wenig erfreut, um es gelinde auszudrücken, und überlegte sich, wie er an das große Geld herankommt und wie Roland F. für immer verschwinden könnte.
Es ging ja dann auch noch das Gerücht herum, oder wahrscheinlich war es gar kein Gerücht, dass dieser Bierteufel in Jena ein Brandanschlag verübt wurde und aber auch darüber hinaus, dass er ausgeraubt werden hätte sollen. Stimmt das eigentlich, und blieben diese Taten im Versuchsstadium stecken?
Nein, das waren reine Überlegungen, die aber nicht zur Ausführung kamen.
So, nun, nachdem sich unser ostdeutscher Geschäftspartner so dermaßen übers Ohr gehauen fühlte, musste er sich nun überlegen, und das machte er sehr brutal, wie könnte ich mich hier aufgrund dieser verhinderten Geschäftsverbindung rächen? Was plante unser Volkmar aus Jena nun?
Nun, der entlassene Geschäftsführer kannte natürlich die persönlichen Verhältnisse des Gastwirts und überlegte sich, wie er an das große Geld herankommen könnte. Er beriet sich mit einigen kriminellen Kumpels in Jena, darunter auch sein späterer Mittäter Olaf W. Letztendlich kamen sie zum Ergebnis, dass man Roland F. auf der Heimfahrt nach Stuttgart überfallen könnte.
War damals eigentlich schon geplant, dass man ihn dann letztendlich beseitigt?
Der Plan musste eine Beseitigung vorsehen, da Roland S. dem Gastwirt bekannt war und er davon ausgehen musste, dass Roland F. ihn mit hundertprozentiger Sicherheit anzeigen wird, wenn er überleben sollte.
Ja, aber wie wollte er dann eigentlich den Verdacht von sich ablenken?
Volkmar kannte ja die persönlichen Verhältnisse von Roland F. In der Überlegung war, ein Gerücht zu streuen, dass sich Roland F. wegen Steuerschulden ins Ausland abgesetzt habe.
Gut, das war dann klar. Man wollte also sozusagen, falls er nicht mehr auftaucht, dieses Gerücht streuen, er sei nun geflüchtet wegen Steuerschulden. Und nun ging es aber in die Planung. Wie gingen denn die Herren dort in Jena vor?
Also es war geplant, Roland F. auf der Fahrt nach Stuttgart auf einem Rastplatz zu übernachten. Der Gastronom hatte die Angewohnheit, nicht durchzufahren, sondern irgendwo Rast zu machen und zu schlafen. Für die Tat selber hatte Volkmar S. seinen Kumpel Olaf W. und einen Fahrer gedungen, da beide, sowohl er wie auch sein Kumpel Olaf, über kein Fahrzeug verfügten. Auf diese Art und Weise wurde Jens F. angeworben. Nun war die Frage, wie konnte der Überfall getätigt werden, und man suchte einen Mann fürs Grobe und kam dann an den späteren Raimund A.
Dann ging es los. In der Nacht auf Montag, dem 18. März, starteten sie ihren Raubzug, und sie waren ja dann auch an dieser Raststätte, wo normal unser Gastwirt Pause macht und sich kurz ausruht, bevor er voll nach Hause fuhr, nach Stuttgart. Aber da war er nicht, und dann haben sie beschlossen, an das Wohnobjekt zu fahren, das ja Volkmar auch kannte. Und er wusste ja auch, dass die Lebensgefährtin um 19:30 das Haus verlässt und erst abends gegen 17 Uhr wieder von der Arbeit zurückkommt. Also sie legten sich vor dem Haus in diesem BMW auf die Lauer, und tatsächlich gegen 19:30 verließ die Partnerin das Haus mit ihrem Hund. Allerdings wussten sie nicht, dass sie zum Tierarzt ging und dass sie nicht dann anschließend zur Arbeit ging, sondern zurück in die Wohnung kam. Dieses Haus von Stuttgart in bester Lage, das fällt ja auch auf, wenn da fremde Autos herumstehen. Aber das hat die Truppe auch nicht abgehalten, dann loszulegen. Wie lief denn dieser Überfall dann ab?
Wie du gesagt hast, haben die vier vor dem Haus gewartet und das Haus beobachtet. Als die Lebensgefährtin das Haus verlassen hatte, nahmen sie ihre mitgebrachten Masken, die aus einem Einbruch in die Filmstudios Babelsberg stammten. Raimund A. war derjenige, der die Haustüre mit einem Fußtritt aufbrach und in das Haus eindrang. Raimund A. soll auch den schlafenden Roland F. auf der Couch überrascht und überwältigt haben.
Also man kann sagen, ab diesem Moment, als es dann losging, war unser Raimund, unser NVA-kampferprobte Täter, derjenige, der nun das Kommando übernommen hat.
So haben es die anderen dargestellt. Bemerkenswert war auch, dass sich alle maskierten, nur Volkmar S. bei der Tat nicht.
Warum haben eigentlich die Täter ihn nicht schon im Haus getötet?
Die Tötung im Haus hätte sicherlich Probleme bereitet und es hätte auch Probleme bei der Beseitigung gegeben. Deswegen haben sie sich entschlossen, ihn mitzunehmen.
Und dann haben sie ihn gezwungen, seinen Tresor aufzumachen, haben also alles gepackt, was sie gefunden haben. Wie hoch war denn die Beute ungefähr?
Die Beute aus heutiger Sicht waren sicherlich mehrere 100.000 D-Mark damals in Bargeld. Es waren zahlreiche Gegenstände, darunter Silberbesteck, das Fahrzeug, Wertgegenstände aus dem Haus.
Also nachdem sie das Opfer ziemlich malträtiert hatten, der war natürlich total verschüchtert. Nun war klar, dass sie diese Entführung durchführen werden.
Das spätere Opfer wurde von den Vieren in den Kofferraum seines Fahrzeugs gezwungen. Dann fuhren beide Fahrzeuge in Richtung Jena. Auf der Strecke Richtung Nürnberg gelang es dann dem Gastronom, den Kofferraum von innen zu öffnen.
Wer fuhr dieses Fahrzeug?
Sagen wir es andersrum. Der Fahrer fuhr in seinem weißen BMW und die anderen waren im blauen Honda, im Fahrzeug des Opfers.
Und die im BMW haben dann gesehen, weil die fuhren hinter dem entführten Fahrzeug her, dass der am Kofferraum manipuliert und ihn aufgemacht hat.
Der Kofferraum ging während der Fahrt auf, was auch den Insass des blauen Hondas nicht verborgen blieb. Sie fuhren in den Wald und haben dort das Fahrzeug wieder in Ordnung gebracht, fuhren dann weiter an eine Tankstelle, besorgten sich etwas zu trinken und zu essen, Benzin, und fuhren dann weiter Richtung Nürnberg. Auf halber Strecke bogen sie dann in ein Waldgebiet ab. Dort wurde dann der Kofferraum geöffnet und Roland F. bekam ein Cola zu trinken.
Es ist schon makaber, was dann passiert ist.
Ja, ziemlich makaber und auch brutal. Roland F. saß im Kofferraum drin und Raimund A. kam von hinten und erdrosselte dann Roland F. mit einem Geschirrtuch. In dieser Phase hielten S. und sein Kumpel das Opfer fest.
Also der Fahrer war da nicht dabei, der ist im Auto sitzen geblieben und die zwei haben sozusagen das Opfer gehalten und Raimund hat dann ihn erdrosselt.
So war es. Der Fahrer war in dieser Phase sehr passiv. Nachdem Roland F. ermordet worden war, wurde er entkleidet. Es wurde ein großes Loch in diesem Wald ausgehoben und anschließend wurde Roland F. in diesem Loch vergraben. Zuvor hat Raimund A. den Kopf von der Leiche abgetrennt. Die Leiche selber wurde nackt und kopflos.
Mit was für einem Messer hat er denn den Kopf abgesäbelt?
Die Tatwaffe haben wir nie sicherstellen können. Es soll sich um eine Machete oder ein großes Messer gehandelt haben.
Und die anderen Beteiligten haben dieses Schauspiel betrachtet?
Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Letztendlich gingen wir und auch später das Gericht davon aus, dass alle drei zusammengewirkt haben.
Dann fuhren Sie weiter mit Ihren beiden Fahrzeugen. Wo fuhren Sie denn hin?
Die Fahrt ging weiter Richtung Nürnberg. Kurz vor Nürnberg wurde abermals in einen Wald abgebogen. Man hatte ja noch den Kopf von Roland F. dabei. Der wurde dann auch in einem entlegenen Waldstück mit Benzin übergossen, angezündet und vergraben.
Was hatte eigentlich das für einen Sinn, den Kopf noch anzuzünden?
Roland F. sollte ja für immer verschwinden. Und auf diese Art und Weise war eine Vorsichtsmaßnahme getroffen worden, dass man die Identifizierung im Falle eines Fundes erschweren würde.
Sie fuhren dann zurück nach Jena?
Das Fahrzeug von Roland F. wurde in Nürnberg abgestellt. Dort wurden auch tatrelevante Gegenstände, blutverschmierte Kleidung, entsorgt. Dann fuhren sie weiter im weißen BMW nach Jena.
Haben Sie sich dort getrennt oder?
Es erfolgte eine Absprache, was man im Falle des Erscheinens der Polizei sagen sollte. Und dann trennten sie sich. Der Geschäftspartner und sein Kumpel begaben sich nach Leipzig zu der Freundin von S. Der Fahrer blieb in Jena und Raimund A. ging nach Hause nach Apolda.
In der Zwischenzeit um 10.30 Uhr kommt nun die Lebensgefährtin des F. zurück nach einem Tierarztbesuch mit ihrem Hund in die Wohnung und deckt, dass ihr Mann fehlt, dass das Auto fehlt, dass die Wohnung durchwühlt ist, dass hier ein Kampf stattgefunden hat und sie alarmiert die Polizei. Nun laufen die üblichen Routinemaßnahmen an, Nachbarschaftsbefragung, der Geschäftsführer des Bierteufels wird befragt, die Steuerberaterin wird befragt und sehr schnell wird bekannt, dass dieser Bierteufel wird mit seinem ostdeutschen Geschäftspartner tief verfeindet ist. Er hat ihn angezeigt und wurde auch bedroht von seinem Geschäftspartner. Und die Spur geht nach Jena. Die Fahndung nach dem PKW verlief erfolglos. Die Kontaktaufnahme zu Jener Polizei erfolgte noch am selben Abend. Ein Fernschreiben nach Überprüfung dieser Person Volkmar kam gar nicht an. Es erfolgte ein telefonischer Kontakt. Und es war klar, dass immer mehr die Spur nach Jena führte. Und nun, Andi, jetzt erzähl mir doch einfach mal, wie war das? Anfang 1991, keinerlei Zusammenarbeit mit der im Umbruch befindlichen ehemaligen Polizei der DDR. Und als du dann dort am nächsten Morgen mit zwei oder drei Autos, drei Kriminaltechniker und drei Ermittlern in Jena bei der dortigen Kriminalpolizei aufgetaucht bist, was war da los?
Es war so, dass sich die Verdachtsmomente gegen Volkmar S. verdichteten und wir deswegen die Polizei in Jena, die Kriminalpolizei in Jena, um seine Festnahme und Alibi-Überprüfung baten. In der Nacht zum Dienstag, 19.03., wurde dann der Kumpel von Volkmar S. und S. selber in Jena festgesetzt.
Was heißt festgesetzt? Habt ihr gesagt, nehmt die mal vorläufig fest, die sind dringend tatverdächtig oder wie lief das?
Wir müssen die Situation aus damaliger Sicht sehen. Roland F. war verschwunden. Im Haus von Roland F. waren zahlreiche Spuren, die auf ein Verbrechen hindeuteten. Aber es war vollkommen unklar, was mit Roland F. geschehen war. Es ging also um die Klärung um des Schicksals von Roland F. Wir hatten die Kollegen in Jena um die Festnahme von Volkmar S. gebeten, um ihn eingehend überprüfen und fragen zu können.
Und als du dann dort ankamst, wen hast du als erstes vernommen?
Als wir dort ankamen, wie gesagt, waren wir zu sechst, haben wir natürlich uns mit der Sachlage dort vertraut gemacht und haben dann in Jena erfahren, dass Volkmar S. angegeben hatte, in Leipzig bei seiner Freundin zur tatrelevanten Zeit gewesen zu sein.
Wie kam man denn da relativ schnell zu einem ersten Geständnis?
Wir haben uns dann aufgeteilt. Es ging ja um die Alibi-Überprüfung des Geschäftspartners und seines Kumpels und um seine Vernehmung. Es fuhren Beamte nach Leipzig zu der Freundin, um das Alibi zu überprüfen und auch die Wohnung und die Räumlichkeiten dort zu durchsuchen. Parallel liefen Durchsuchungsmaßnahmen in Jena, in der Otto-Grotewohl-Straße, wo die beiden wohnten, und es kamen dann die ersten Vernehmungen.
Der Durchbruch war ja dann, als man die Wohnung der Freundin durchsuchte.
Ja, der Durchbruch kam bei der Durchsuchung der Wohnung in Leipzig. Und zwar fand man im Kohlekeller unter der Kohle versteckt Teile der Beute aus Stuttgart. Es war Bargeld und Besteck, Silberbesteck, das dort versteckt gewesen war.
Und nun hast du ja dich mit Volkmar S. unterhalten oder du hast ihn dann intensiv vernommen. Wie hast du denn den Kontakt zu ihm bekommen?
Wir befragten die beiden Festgenommenen in Jena, die angaben, dass sie zur tatrelevanten Zeit nicht in Stuttgart gewesen sind. Parallel liefen die Maßnahmen in Leipzig bei der Freundin von dem Geschäftspartner. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden Beuteteile aus Stuttgart aufgefunden.
In der Wohnung in Leipzig?
In der Wohnung in Leipzig, im Kohlekeller, unter der Kohle versteckt, wurden Besteckteile und Bargeld aufgefunden, die sicher nach Stuttgart zuzuordnen waren.
Na, das war ja schon eigentlich ein Durchbruch.
Das war der Durchbruch. Wir wussten in diesem Moment, dass wir an den Richtigen dran waren. Wir wussten aber immer noch nicht, was mit dem Bierteufelwirt geschehen war.
Und nun hast du unserem Haupttäter in Anführungszeichen, dem Spiritus Rector, dem Herrn Volkmar, ja nun diese Beweisstücke vorgehalten.
Es gab Widersprüche in der Alibi-Überprüfung in Leipzig durch die Freundin des Geschäftspartners. Wir haben den Fund dieser Gegenstände und die Widersprüche beiden Festgenommenen in Jena vorgehalten, die daraufhin keine Angaben machten. Bei der kriminaltechnischen Überprüfung der Kleidung kam dann Volkmar S. doch wieder zum Reden und hat dann den groben Ablauf der Tat geschildert.
Das war doch für dich sicherlich auch erstaunlich, dass er in dieser Pause, zunächst wurde ihm das vorgehalten, dann liefen die ganzen erkennungsdienstlichen Maßnahmen, Kleidersicherstellung, dass er dann aber so schnell in Anführungszeichen umfiel, war das für dich nicht erstaunlich?
Es war für mich eigentlich nicht mehr erstaunlich, weil er unter Druck stand, eine Erklärung zu bringen, was mit Roland F. geschehen war.
Und der Kumpel dann von ihm?
Der Kumpel machte keine Angaben.
Zunächst überhaupt nicht?
Zunächst nicht.
Und wie ging es dann weiter?
Nachdem der Geschäftspartner einen groben Ablauf der Tat gegeben hatte und es klar war, Roland F. ist tot, nahmen wir Kontakt mit Stuttgart auf, um Haftbefehle gegen die Beteiligten zu bekommen. Darüber hinaus mussten wir Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrer und nach diesem Mann fürs Grobe einstellen.
Diese Haftbefehle, das war ja sicherlich auch für die Justiz hier in Stuttgart was vollkommenes Neuland. Hatten jetzt die Täter in Jena, die Tat war in Stuttgart, zuständig war eigentlich das Amtsgericht in Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Wie lief das?
Das Zusammenwirken der Stuttgarter Polizei und der Jenaer Polizei war Neuland für beide. Letztendlich war ja die Öffnung der DDR gerade mal anderthalb Jahre her. Und die Polizei dort und auch die Justiz dort waren mit der deutschen Strafprozessordnung noch nicht so vertraut.
Hat aber trotzdem gut geklappt. Die Täter wurden dann festgenommen. Auch die Freundin hat ja dann zugegeben, dass ihr Alibi gelogen war.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte mündlich Haftbefehl beim Amtsgericht Jena. Das Ganze wurde dann im Zusammenwirken mit uns formuliert und es ergingen Haftbefehle gegen die beteiligten Personen.
Also Montag war die Tatzeit und bereits am Mittwoch früh saßen dann alle hinter Schloss und Riegel mit Ausnahme von Raimund A., der konnte sich zunächst aus dem Staub machen. Aber du warst jetzt im Grunde genommen seit Montag früh nicht mehr im Bett.
Ich war bis Mittwochabend nicht im Bett und habe im Prinzip zusammen mit den Kollegen durchgearbeitet. Wir haben nach den Geständnissen die Verschubung der Beschuldigten nach Stuttgart veranlasst und die Übertragung der Zuständigkeit der Stuttgarter Justiz veranlasst. Der Geschäftspartner wurde mit Hubschrauber nach Stuttgart gebracht. Die beiden anderen, der Kumpel und der Fahrer, wurden mit Dienstfahrzeugen nach Stuttgart gefahren.
Und jetzt fehlte nur noch der Haupttäter. Parallel zu dieser Fahndung nach dem Haupttäter mussten ja dann von Stuttgart aus die Ermittlungen zur Suche nach dem Mordopfer vorangetrieben werden.
Ja, das ist richtig. Zunächst mussten wir in Jena den Haupttäter identifizieren, was mit Hilfe der Polizei in Jena gelang. In der Zwischenzeit war ihm die Flucht gelungen. Parallel dazu liefen die Suchmaßnahmen in Stuttgart nach Leiche und Beweisgegenständen.
Und wie schnell hat man den Raimund A. dann gefunden?
Raimund A. flüchtete und hinterließ zahlreiche Beweisstücke, sodass wir wussten, dass wir auch am richtigen dran waren. Es wurden Gerüchte gestreut, dass er sich nach Frankreich abgesetzt hat. Das hat sich aber im Nachhinein nicht bestätigt. Letztendlich haben wir durch verdeckte Maßnahmen seinen Aufenthalt mitbekommen und so konnten wir ihn am 11.04. in Jena in einer ehemaligen Jagdhütte festnehmen.
Und wie kam es eigentlich, dass die Täter bereit waren, in Stuttgart aus sozusagen diese Fahrt zu dem Tatort, wo sie den Geschäftsmann umgebracht haben, dass die dazu bereit waren?
Die Aussagen der drei Festgenommenen waren so, dass sie die Hauptschuld der Tat auf Raimund A. schoben. Sie wussten, dass Raimund A. nicht festgenommen war und hatten im Prinzip alles auf ihm abgeladen.
Ja, das ist richtig. Und dann seid ihr Richtung Schwäbisch Hall gefahren, die ganze Strecke nachgefahren und konntet so im Grunde genommen die Aussagen von ihnen untermauern. So hat man dann auch den Kopf, den abgetrennten und den Torso den aufgefunden.
Die Maßnahmen liefen von Stuttgart aus und mit Hilfe der beiden Hauptbeschuldigten. Der eine führte uns zur Leiche und der andere zum Kopf.
Du hast ja anschließend dann in Stuttgart noch sehr, sehr lange den Haupttäter Raimund A. vernommen. Er wusste ja sicherlich, was ihm blühte im Grunde genommen. Aber wie hast du es denn geschafft, ein so gutes Verhältnis zu ihm aufzubauen, dass er geredet hat? Denn du hast ja seitenlange Vernehmung gemacht und das Geständnis von ihm dann auch untermauert.
Insgesamt habe ich fast einen Monat an Vernehmungen durchgeführt. Es gab zwei Vernehmungsphasen. Die erste Vernehmungsphase war vor der Festnahme von Raimund A., die zweite Vernehmungsphase nach der Festnahme von Raimund A. In der ersten Vernehmungsphase haben die drei anderen alles auf Raimund A. abgeladen und nach der Festnahme von Raimund A. hat er die anderen beschuldigt. Und dadurch kam es zur eigentlichen Tataufklärung und zur Klärung der eigentlichen Tatbeteiligung.
Wie hast du eigentlich diesen Mann erlebt, diesen ehemaligen NVA-Soldaten, der eigentlich ja auch für dich Neuland war, vernehmungstechnisch insoweit, dass du eine ostdeutsche Biografie hier erlebt hast?
Ich habe ihn unterschiedlich erlebt. Auf dem Flug nach Stuttgart nach seiner Festnahme saß ich neben ihm. Er hat blaue Augen und hat immer wieder mich mit seinen blauen Augen angeschaut. Es lief mir da eiskalt den Rücken hinunter. Bei der Vernehmung hat er uns, Entschuldigung, leer gefressen. Er war ausgehungert. Ich hatte damals einiges besorgt. Das hat er alles selber gefuttert. Ich habe ihn dann als zugänglichen Menschen erlebt, der sich unschuldig fühlte.
Er hatte irgendwo auch einen weichen Kern. Ich glaube, seine Tochter war für ihn auch ganz wichtig.
Er hat familiäre Beziehungen gehabt und die waren ihm sehr wichtig, das stimmt, ja.
Aber im Grunde genommen, wenn man das im Gesamten jetzt betrachtet, war eigentlich sozusagen dieser Haupttäter, was die Planung anbelangt hat, was diese ganze Rachegeschichte ausgelöst hat, war eigentlich dieser Volkmar S., und der Raimund war das Werkzeug, der angestellte Mörder, möchte ich mal so etwas boulevardmäßig sagen. Und ihr habt euch ja bei der Verhandlung nochmal getroffen.
Getroffen ist der falsche Ausdruck, wir haben uns gesehen. Das Motiv war eindeutig bei Volkmar S. Er hatte A, Rachegefühle und B, wollte er sich natürlich bereichern. Es ging um das große Geld. Raimund A. kannte das spätere Opfer überhaupt nicht. Er war engagiert worden als der Mann fürs Grobe.
Man sieht ja hier auch wiederum ganz deutlich, wie hier wiederum diese Haupttriebfedern für das Verbrechen Geld, immer wiederum Besitzneid, Niedertracht, sich hier ausbreiten. Unabhängig von welchem Staatsgebilde man lebt, Verbrechen ist immer wiederum seit ewigen Zeiten begleitet es unser Leben wie ein Rucksack. Und diese abscheulichen Verbrechen, lieber Andi, die haben wir hier in dieser ostdeutschen, westdeutschen ersten Episode kennengelernt. Und für diesen spannenden Fall möchte ich mich bei dir ganz rechtlich bedanken für deine Ermittlungsreise und die Sicht eines Falles aus einem richtigen Ermittlern, ja. Und dann ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Michael. Ich möchte noch anführen, dass der Fall damals ziemlich aufsehenerregend war. Er hat mich und die Kollegen viel Kraft gekostet und hat mich auch noch die Jahre danach noch ziemlich belastet. Das Vorgehen, das ich damals erfahren musste, das Vorgehen der Täter, war so ziemlich das Brutalste, was ich in meiner 25-jährigen Karriere als Mitglied der Stuttgarter Mordkommission erlebt habe.
Vielen Dank, lieber Andi, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieser Fall des Raimund A. ist aber noch nicht fertig erzählt. In meiner nächsten Episode werden wir wieder auf Raimund A. treffen, in einem spektakulären Geiseldrama, das in Stuttgart seinen Anfang nahm.